Was müssen und was können Schulen eigentlich für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten leisten? Das bespreche ich mit Professor Dr. Julia Asbrand und Dr. Felix Peter, die dazu ein Buch veröffentlicht haben. Gleichzeitig ist diese Podcast-Folge vom Netzlehrer eine ganz besondere, denn sie ist direkt angebunden an Schulzeit. Das neue Magazin für Lehrkräfte, in dem ich der Herausgeber bin. Man kann sich das so vorstellen, dass es quasi ein Zusammenschluss ist von Mein Unterricht und Klettmax. Und die haben zusammen mit mir ein Konzept entwickelt für ein Magazin, was Lehrkräften direkt helfen soll und Bildung halt nicht so verkürzt, wie das viele machen, sondern sehr differenziert, aber auch pragmatisch und konkret Lehrkräften was an die Hand gibt. Und das kann man eben lesen. Da geht es dann um Smartphones, da geht es darum, wie man KI einsetzt, da geht es darum, wie man mit juristischen Problemfällen umgeht. Also ein breites Potpourri auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man dann aber immer wieder vom Magazin selbst auch noch auf andere Medien zugreifen. Und das ist in dem Fall zum Beispiel diese Folge vom Netzlehrer. Die ist also im Magazin zum Nachlesen, die wichtigsten Punkte, aber hier kann man sie eben auch differenziert hören. Also wenn ihr jetzt von Schulzeit kommt, super, dann hat das geklappt. Wenn ihr direkt den Netzlehrer hört, müsst ihr natürlich überhaupt nichts machen. Es sei denn, ihr habt Lust, auch mal in das neue Magazin reinzugucken. Da werde ich dann den Link in die Shownotes packen. Ich finde das super, gerade dieses Crossmediale, aber auch den Anspruch für ein Magazin, das Lehrkräften hilft und wo man einfach Bock hat, das zu lesen. Guckt mal rein, da sind so geniale Menschen mit dabei, die wirklich substanziell was zu sagen haben und gleichzeitig ist es auch wunderbar aufbereitet. Ich freue mich da sehr drüber und ich hoffe, ihr könnt da auch richtig was mit anfangen. Jetzt aber geht's um diese Folge über Mental Health und die Frage, was können Schulen da eigentlich leisten? Viel Spaß bei dieser Folge von Netzlehrer. Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Die Klimakrise, Kriege in der Ukraine und in Gaza, das Erstarken autokratisch-populistischer Strömungen, eine Vielfalt an parallelen Krisen belasten Kinder und Jugendliche. Was kann Schule tun, um sie zu schützen und zu unterstützen? Wie kann das gelingen, wodurch auch die Erwachsenen, Eltern wie Lehrkräfte hochgradig belastet sind und nicht immer Lösungen besitzen? Was können Lehrkräfte tun? Mit Professor Dr. Julia Asbrand und Felix Peter möchte ich darüber sprechen, was wir als Lehrerinnen und Lehrer in der Schule tun können, damit Schülerinnen und Schüler psychisch gesund werden oder bleiben. Das alles in dieser Folge von Netzlehrer. Ich habe es gerade schon gesagt, ich spreche mit Professor Dr. Julia Asbrand, Inhaberin des Lehrstuhls für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Universität Jena und Dr. Felix Peter, der als Diplompsychologe schulpsychologischer Referent im Landesschulamt in Halle-Saale in Sachsen-Anhalt ist. Schön, dass ihr beiden dabei seid.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Schön, dass wir hier sein können.
Zunächst einmal zu der Situation. Geht es den Kindern und Jugendlichen aktuell wirklich so schlecht, wie es oftmals medial gesagt wird? Wir haben uns hier auf das Du geeinigt, deshalb sage ich mal direkt Julia.
Also es geht Ihnen auf jeden Fall, wenn man den Daten glauben möchte, und das wollen wir natürlich als WissenschaftlerInnen, es wird schlechter mit der psychischen Gesundheit und zwar auch schon seit 20 Jahren zeigen die Daten, dass die psychische Gesundheit abnimmt, die Belastung zunimmt. Man muss das aber natürlich insofern einordnen, dass es jetzt nicht die überwiegende Mehrheit, der es psychisch nicht gut geht, sondern es steigt eben zum Beispiel von 17% auf 20%. Und das ist vielleicht erstmal was, wo man sagen kann, 80% geht es weiterhin gut, das ist die gute Nachricht. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wenn die psychische Belastung ansteigt und unsere Versorgungskapazitäten nicht ausreichen, ist das natürlich trotzdem keine gute Nachricht.
Ich habe an anderer Stelle davon gesprochen, dass es einem Fünftel der Kinder und Jugendlichen nicht gut geht. Das war von einer Selbstauskunft in einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Jetzt hat mir auf LinkedIn der Julian Schmidt geschrieben, ja, das ist nicht ganz korrekt, denn wir müssen sozusagen eine Unterscheidung hier machen bei der sozusagen Diagnose von psychischer Belastung. Vielleicht nochmal, Julia, was ist das für eine Unterscheidung, dass wir, ob wir über ein Fünftel sprechen oder über die jetzt 12-15%, die klinisch eigentlich betreut werden müssten?
Den Post habe ich gesehen. Ich habe zwar nicht, glaube ich, darauf reagiert, aber wir haben ihn gesehen. Genau, das ist immer das Relevante, wo ich jetzt auch als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin natürlich gerne antworte. Das eine ist erstmal die Belastung. Also das heißt, ich berichte subjektiv, mir geht es nicht gut. Und das andere ist aber dann, wenn wir wirklich eine Diagnose stellen, weil zum Beispiel wirklich eine Beeinträchtigung im Alltag vorliegt, ein großer Leidensdruck, wo wir dann wirklich sagen, es hat eine klinische Relevanz, es wird eine Diagnose vergeben und damit eigentlich auch die Indikation zum Beispiel für eine Psychotherapie gestellt. Und es ist so, dass wir immer mehr Leute haben, die belastet sind, als die, die tatsächlich eine Diagnose haben. Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Weil es ja halt zum Beispiel auch einfach sein kann, ich habe mal eine Phase, in der es mir nicht gut geht, aber ich sage zum Beispiel noch nicht, ich kriege meinen Alltag nicht mehr auf die Reihe, ich schaffe die Schule nicht. Mir geht es ganz furchtbar schlecht, sondern ich berichte einfach nur subjektiv von der Belastung. Und das ist der entscheidende Unterschied.
So rein anekdotisch, Felix, ist das auch das, was du als schulpsychologischer Referent dann mitbekommst? Also nicht, dass wir jetzt die Unterscheidung immer machen müssen, was ist sozusagen durch Studien belegt und was ist anekdotisch, aber letzten Endes müssen diese Ergebnisse ja auch von irgendwo herkommen.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, also diese 20%, das ist ja ein Durchschnittswert und ich habe halt auch Schulen in meinem Bereich, wo der Durchschnitt viel größer ist in den einzelnen Klassen, also wo es viel mehr Schülern offensichtlich schlecht geht, also wo ich von den Lehrkräften die Rückmeldung kriege, wo mich Eltern anschreiben oder wenn ich in Klassen hospitiere, wo ich eben auch durch Verhalten, durch Stimmung, durch das Miteinander erlebe, dass es vielen eben tatsächlich nicht gut geht. Na? Und das sind ja Selbstberichte ganz oft, die wir hören und es ist natürlich für gerade für die jüngeren Schüler auch schwer, aus der eigenen Perspektive so jetzt so gut die Differenzierung zu machen. Darum ist es ja auch wichtig, wenn wir das Feedback von den Erwachsenen aus den Schulen auch ernst nehmen. Und da wissen wir ja auch, dass sich zunehmend Lehrkräfte auch und Schulleitungen Sorgen machen, Schulsozialarbeiter Sorgen machen, die sich gar nicht retten können vor Beratungsanfragen. Und wir erleben das in der Schulpsychologie seit Jahren, auch schon vor der Pandemie, dass da die Beratungsanfragen zunehmen, dass wir immer mehr in die Gespräche gehen, dass auch die Beratungslagen komplexer werden, und der Bedarf eigentlich auch wirklich größer geworden ist. Also das können wir auch jenseits von Anekdoten, können wir es auch schon relativ, ja, sicher sagen, dass das auch so ist.
Mit anderen Worten, Felix, der Beweis, dass die Jugend von heute verweichlicht ist, denn damals hat uns das ja auch alles nicht geschadet.
Ja, das ist dann immer so das Argument, was kommt, und dabei wird ignoriert, dass die Jugend ja heute mit einer ganz anderen Lebenslage konfrontiert ist, als das damals war, noch immer dieses damals gewesen sein soll. Ja, war. Ja, ist klar, gab es immer Belastungsfaktoren in Entwicklung von jungen Menschen. Und wir haben noch heute eine besondere Konstellation mit den vielen Krisen gleichzeitig, die du ja am Anfang auch benannt hast. Plus, dass diese Krisen alle jeden Tag, den ganzen Tag auf uns einströmen, weil sie halt heute durch die Informationsgesellschaft ja auch, ja, dass man kann überall was dazu mitbekommen. Und das ist, denke ich, ein entscheidender Unterschied zu damals. Das ist das, was Julian Schmitz, der jetzt schon zitiert wurde, auch gerade sehr stark macht. Wir haben halt auch eine hohe Armut unter jungen Menschen, unter gerade Schülerinnen und Schülern. Und das spielt da auch noch mit rein.
Jetzt ist natürlich die Frage nach den Gründen nicht weit, Julia. Und wir haben mit dem Buch Generation Angst eins, was vielfach zitiert, aber eben auch kritisiert wurde, weil hier, so zumindest die Kritiker, die Jonathan Haidt und seinen globalen Bestseller unter die Lupe genommen haben, gesagt haben, naja, so einfach ist das nicht mit Kausalität und Korrelation. Nur weil es seit 2008 Facebook gab und seit 2015 die Individualisierung von Social Media so angewachsen ist, das können wir nicht gleich sagen, das liegt daran. Aber woran liegt es dann, wenn wir merken, Julia, du hast gerade gesagt, das sind eigentlich seit 20 Jahren, dass diese Belastung steigt? Kann man da Aussagen treffen, sodass man theoretisch nicht nur in der Schule, da kommen wir gleich zu, aber auch rein gesellschaftlich überlegen kann, an welchen Knöpfen man drehen kann, hätte ich jetzt beinahe gesagt?
Also es gab vor 1,5 Jahren eine ganz große Studie, die auch in den Medien aufgegriffen wurde, einen Lancet Report zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und da habe ich das auch gerade nochmal raus zitiert mit den 20 Jahren. Also eben vor 20 Jahren gab es noch keine sozialen Medien. Muss man sich einmal klar machen, seitdem steigt es eigentlich schon. Und die AutorInnen dort haben nämlich auch versucht, den Gründen auf so ein bisschen näher zu kommen. Und man muss erstmal ganz klar sagen, es gibt nicht den einen Grund, sondern es gibt eine Vielzahl an Gründen. Und ich würde jetzt auch die sozialen Medien überhaupt nicht freisprechen davon, dass sie da nicht auch mit dran schuld sind, wenn man so möchte. Wir haben da das Problem, dass wir mit der Forschung nicht so schnell sind wie die gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt, wir können natürlich auch nicht immer nur auf die Forschung warten, dass wir alle eine ganz solide Datenlage haben, sondern man muss auch vorher schon reagieren, das ist klar. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass zum Beispiel soziale Medien gravierendere Auswirkungen haben, wenn man schon psychisch belastet ist. Das heißt, wenn ich schon depressiv bin, dann hänge ich noch viel auf Instagram und TikTok rum, dann wird das noch viel schlimmer. Während wenn ich psychisch nicht belastet bin, gibt es nicht so starke Auswirkungen. Also das ist ein Befund, den ich logisch finde und der natürlich auch schon ein bisschen in diese Interaktionalität reingeht. Und dann ist es so, eben, dass wir einfach auch eine höhere Perspektive, mehr Augenmerk auf diesen Themen haben. Und da wollte ich gerne noch mal ganz kurz anknüpfen, auch an dieses Thema. Früher hat uns das auch nicht geschadet, weil was ich interessant finde, ist, seit den 80ern gehen die Suizidraten zurück. Also das heißt, wir haben es ja eigentlich geschafft, weil wir mehr Aufmerksamkeit auf solche Themen wenden, dass wir ein ganz wichtiges Problem oder ein ganz wichtiges Thema angehen. Also weil es will ja kein Mensch mehr Suizide und dafür reden wir weniger über psychische Gesundheit, weil so war es eben früher. Das muss man ja noch mal dagegen stellen. Also das heißt, wir haben eine höhere Aufmerksamkeit darauf und das heißt, wir erkennen es früher. Das ist an sich erstmal nicht schlecht. Dann braucht man eben auch gute, niedrigschwellige Angebote, die das aufgreifen können. Und Felix hat schon gesagt, du hast es schon gesagt, wir leben in einem Zeitalter von multiplen Krisen. Auch da werde ich gern gefragt, ja, in den 80ern, da hatten wir Tschernobyl und keine Ahnung, wir hatten den Kalten Krieg und sonst was alles, natürlich. Aber es ist natürlich erstens mal näher, zum Beispiel auch durch die sozialen Medien. Man kann einen Krieg livestreamen, das konnte man früher nicht. Und es sind halt mittlerweile sehr komplexe, sehr globale Krisen, die auch so eine konstante Unsicherheit bezüglich der Zukunft produzieren. Das ist auch das, wenn man mit Jugendlichen spricht, dass sie dann so zum Teil auch sagen, ich habe das Gefühl schon die ganze Zeit in meiner Jugend, dass ich eigentlich keine Zukunft habe, dass ich nicht richtig weiß, worauf ich hinsteuere. Es gilt nicht mehr dieses, es soll mir mal besser gehen als meinen Eltern, dieses Generationenversprechen. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht, lasse ich erstmal dahingestellt. Aber das ist halt das, was auch als diese Zukunftsperspektive, die fehlt, was einfach rüberkommt als ein subjektiver Bedrohungszustand.
Ich weiß nicht, ob ich diese Brücke jetzt so einfach schlagen kann, aber ich versuch's mal. Denn das, was du beschreibst, ist ja dann auch ein Zustand, den man als ja, vielleicht Ohnmacht beschreiben könnte. Also ich habe das Gefühl, eigentlich nichts unter Kontrolle zu haben. Und hier kommt ja Schule ins Spiel. Denn in eurem Buch Schule in gesellschaftlichen Krisenzeiten, so in den Teilen, die ich davon gelesen habe, ich habe es nicht ganz geschafft, zugegebenerweise, ist ja der Punkt, den ich da so wichtig finde, nicht jetzt nur hinzugehen und diese psychischen Belastungen zu thematisieren, sondern eigentlich einer, der so ein bisschen kontraintuitiv ist, nämlich Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Felix, was heißt das konkret? Julia sprach gerade schon von Angeboten, die Schule machen kann. Was ist das dann für ein Angebot? Wie kann ich Selbstwirksamkeit schulisch unterstützen?
Das ist jetzt ein großer Bogen, ja. Das ist natürlich so ein Stück weit das, was uns hilft, aus so einer erlebten Hilflosigkeit oder Ohnmacht, aus solchen Ohnmachtsgefühlen auch rauszukommen, wenn wir wissen, was wir tun können. Und da würde ich noch gar nicht so sehr wegspringen von dem gemeinsam über Krisen reden, weil auch schon das darüber reden miteinander, Erfahrungen teilen, über emotionale Reaktionen sprechen, ist ja schon ein Teil der Selbstwirksamkeit ermöglicht, weil ich.
Okay, also es wäre jetzt kein Verstärkereffekt sozusagen. Jetzt sind wir schon dauernd damit belastet. Jetzt kommt der Lehrer oder der Sozialarbeiter und jetzt müssen wir da schon wieder uns mit beschäftigen.
Da müssen, sollten sie sowieso nicht, weil das ist ja auch eine Frage von den Antennen, die Lehrkräfte haben. Das, was im Raum ist, aufzugreifen, also entweder es wird sowieso ausgesprochen oder man hat ein Gefühl dafür, hier ist was raus muss. Und dann geben die SchülerInnen ja auch die Themen rein. Und was nicht so gut wäre, wäre die Themen so von oben herab so draufzusetzen, ne? Da ist jetzt ist irgendwas passiert und da müssen wir jetzt drüber reden, weil das jetzt wichtig ist, sondern eher Fragen zu stellen, ne? Wie geht's euch mit dem und dem? Und wenn dann da kein Gesprächsbedarf entsteht, dann ist es auch okay. Und wenn dann Gesprächsbedarf besteht und alle miteinander in den Austausch kommen und man erlebt, okay, das Sprechen allein hilft schon. Und auf der anderen Seite, mir hilft es schon, wenn ich nur zuhören kann und nicht sprechen muss. Dann, das ist ja schon, sind ja schon die ersten kleinen Bausteine von Selbstwirksamkeit, weil man dann merkt, okay, das Tun, das Miteinander tun, ist ja, führt dazu, dass ich mich entlastet fühle. Ja. Und das ist so ein erster Schritt von Wirksamkeit. Das, was so oft mit Selbstwirksamkeit verbunden wird, was auch richtig ist, was aber vielleicht auch immer mal zu schnell dann schon ins Angebot kommt, ist, wir machen jetzt ein Projekt oder wir gehen jetzt raus und ja, und machen Erfahrungen im öffentlichen Raum oder wir überlegen uns einen Plan oder wir recherchieren. Aber ich würde trotzdem eher erstmal noch beim Teilen bleiben, also beim drüber reden. Und dann gemeinsam zu schauen, okay, was wäre jetzt ein nächster Schritt, um gemeinsam ins Handeln zu kommen? Ja.
Als ich zur Selbstwirksamkeit gefragt habe, mich interessiert ja gerade auch immer die Resonanz von Bildungsprozessen, meinte ich auch gar nicht zwangsläufig thematisch, sondern Selbstwirksamkeit kann ja auch bedeuten, dass man eben etwas tut, dass man aktiv ist, dass man selber Entscheidungen fällt. Alles Dinge, die vorsichtig gesagt in Schule ja jetzt nicht immer und überall gegeben sind. Ne? Das heißt sozusagen der Gedanke daran, dass man auch Raum bekommt für eben, wie du es gerade gesagt hast, schon Fragen, beziehungsweise auch für eine Selbsttätigkeit, ist ja zumindest die Tür zu einem Gefühl von, ich mache einen Unterschied aus. Ne? Wenn wir uns das aber jetzt mal so überlegen, Lehrkräfte geben Raum für solche Fragen, ich finde das total interessant, dass vielen das auch gar nicht klar ist, wie wichtig das ist. Ne, so dieses, wie geht's euch gerade? Dann haben wir ja trotzdem die Situation, dass das etwas, sagen wir mal, willkürlich oder individuell zumindest ist. Also das muss dann jeder Lehrer machen oder nicht machen, den Raum geben oder nicht geben. Gibt es strukturelle Möglichkeiten für Schulen auch, dass sie sozusagen diese wachsende Belastung aufnehmen können? Ich weiß nicht, vielleicht Julia erst. Oder abfedern wäre eigentlich besser zu formulieren, dass sie diese wachsende Belastung abfedern können.
Also ich glaube, bevor man über solche Strukturen redet, ist das eigentlich dieses Individuelle fast erstmal nochmal wichtiger, weil ich mich natürlich auch als Lehrkraft in ein Gebiet begeben muss, wo ich vielleicht erstmal gar keine Antworten habe, wo ich auch nicht weiß hundertprozentig, was passiert jetzt als nächstes. Das ist ja nicht im Lehrplan drin. Das heißt, ich muss mich auch ein Stück weit auf eine Unsicherheit einlassen, wenn SchülerInnen überhaupt erstmal selbst über Krisen sprechen dürfen, wie es ihnen damit geht, wenn ich vielleicht auch etwas von mir selber teile und auch natürlich im nächsten Schritt, wenn ich frage, was wollt ihr jetzt tun? Also das heißt, diese grundsätzliche Vorbedingung braucht es erstmal innerlich auch so weit zu sein, das abzugeben. Und wir hatten es auch versucht, in unserem Buch so aufzugreifen, dass es ganz unterschiedliche Ebenen dann davon gibt, wo ich natürlich erstmal, Stichwort Klassenleiterstunden, einen kleinen Raum für sowas geben kann, bis hin, dass ich natürlich auch das komplette Schulsystem umbauen kann, sodass SchülerInnen mitbestimmen, wie Schule zu sein hat und natürlich auch Lehrkräfte, die haben ja auch oft eine Meinung dazu, dass die Schule so, wie sie ist, nicht optimal ist. Wie kann ich dann da einen gewissen Raum auch schaffen, um sowas ansprechen zu können? Und das heißt, was wir als ersten Schritt eigentlich für uns, wir haben da auch viel darüber gesprochen, war auch für uns ein interessanter Prozess, nochmal identifiziert haben, ist dieses MitstreiterInnen zu finden. Und ich glaube, da dann auch mit KollegInnen gemeinsam zu gucken, weil wir natürlich hier auch, wenn wir jetzt gerade über Schule sprechen, dann es gibt ja nicht die Schule. Es gibt unterschiedliche Schulformen, ganz unterschiedliche Kontexte und so weiter und so fort. Und das heißt, es wäre jetzt auch vermessen, wenn wir sagen würden, wir haben hier eine Lösung, die können wir über alle Schulen drüber hinlegen. Und so funktioniert dann, dass SchülerInnen Selbstwirksamkeit erleben können und die Lehrkräfte gleich auch. Sondern deshalb, es braucht diese innere Bereitschaft und dann im Optimalfall jemand anderen, mit dem ich das zusammen anfange und versuche an meiner Schule, in meinem Wirkungsgrad überhaupt irgendwas zu identifizieren, wo ich anfangen kann. Und ich glaube, da gibt es viel mehr Handlungsspielraum, als man oft denkt. Und also ich persönlich würde jetzt erstmal sagen, halt diese innere Bereitschaft und jemand anders, der das mitmacht, Das sind so die zwei Grundbedingungen, die es braucht, um überhaupt anfangen zu können. Also Felix, ich weiß nicht, ob du nicht direkt noch konkrete Beispiele hast, aber ich wäre damit momentan eher vorsichtig, aber ich bin ja auch nicht direkt in der Schule tätig.
Also mir geht da viel durch den Kopf. Man muss ja gar nicht bei den Krisen anfangen, um zu überlegen, was in Schule Entlastendes miteinander getan werden kann. Weil Hilflosigkeit, das ist ja etwas, was uns in Schule immer wieder begegnet. Dieses gemeinsame in dieser Struktur zu sein, die von außen vorgegeben ist, für Lehrkräfte wie für SchülerInnen auch. Und Lehrkräfte fühlen sich ja auch oft gezwungen, bestimmte Dinge zu tun. Da gibt es dann diese ich muss das Sätze im Kopf. Und auf der anderen Seite sind die SchülerInnen, die ja gar nicht so gut mitentscheiden können, was im Laufe des Schultages passiert. Und dann haben wir da ganz viel Fremdbestimmung und eben wenig Autonomie auf allen Seiten. Und da könnte man schon grundsätzlich rangehen. Das wäre natürlich eine strukturelle Entscheidung. Da höre ich auch von Lehrkräften, das kann ja nicht sein, dass immer wir sozusagen, wir persönlich das entscheiden sollen. Das ist ja auch eine riesige Verantwortung für jede einzelne Lehrkraft, sondern da wünschen sich Lehrkräfte auch systemische Entscheidungen, also Entlastung von oben, dass das für alle okay ist. Und dann gibt es Schulen, das ist zum Beispiel eine Schule in meinem Bereich, die haben erkannt, okay, wir haben hier gerade im Übergang in die 5. Klasse mit einer großen Heterogenität, einen hohen Bedarf an Entlastung. Wir setzen für die gesamte Schule die Versetzungsentscheidung von Klasse 5 auf Klasse 6 aus. Das heißt, die Noten spielen in Klasse 5 erstmal keine entscheidende Rolle mehr. Das heißt, wir können mit dem Notendruck auch runtergehen. Die haben so ein Konzept Lernen ohne Bewertungsdruck, und haben so versucht, zum Beispiel systemisch Druck rauszunehmen und sich Raum zu schaffen, miteinander besser, ja, einen besseren Lernkontext zu haben. Und das sind ja nur so die Sachen, so ein paar Basics, ja, wie man den ganzen Raum entlasten kann. Und dann gibt es strukturell natürlich viel, was man tun kann. Also es gibt den Klassenrat zum Beispiel, der mittlerweile auch in vielen Schulen verankert ist. Das ist dann immer eine Frage, wie wird der so gestaltet, dass es auch gut miteinander funktioniert.
Ja, so eine Form demokratischer Partizipationsmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler, wo sich Lehrkräfte rausnehmen, ne?
Genau, das ist natürlich auch eine Lernaufgabe. Also es funktioniert am Anfang meistens gar nicht gut, aber das ist ja auch okay. Es wäre auch komisch. Man muss es ja eben auch gemeinsam lernen. Und dann sind wir beim Thema Fehlerkultur. Also das, was am Anfang schiefläuft, als Lernchance zu begreifen und so weiter und so fort. Also gibt es ja ganz viele Ansatzmöglichkeiten.
Ich weiß jetzt nicht, ob du, ja, das ist jetzt nicht das allerschönste Thema, aber als ich gesehen habe, du bist in Sachsen-Anhalt schulpsychologischer Referent, da habe ich so ein bisschen an den Entwurf des Regierungsprogramms der AfD gedacht, die ja Leistung nochmal in einer ganz anderen Richtung, ich bin vorsichtig formuliert, eher reaktionär denken und sowieso mit allem, was keine Noten und so weiter angeht, eher hart ins Gericht gehen. Siehst du da, wie soll ich sagen, siehst du da trotzdem noch Spielräume für die einzelnen Schulen? Wie guckst du da gerade drauf?
Na, die Schulen haben einen großen Spielraum, also der ist ja da. Und rein wissenschaftlich, pädagogisch, psychologisch betrachtet ist es auch wichtig, weil vor Ort natürlich viel besser entschieden werden kann, wie gehen wir mit der Heterogenität um, wie gehen wir mit den Leuten um, die wir bei uns an der Schule mit ihren Bedürfnissen haben. Und es gibt ja auch bis in die Verfassung und die UN-Kinderrechtskonvention einfach klare rechtliche Grundlagen dafür, dass wir zum Beispiel in Schule differenzieren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es im Schulgesetz von Sachsen-Anhalt nirgendwo das Wort Noten, sondern da spielen, ich zitiere immer gerne Paragraph 1, weil da steht so viel Tolles drin, das Schulgesetz Sachsen-Anhalt, Paragraph 1, da sind die Aufgaben der Schule beschrieben und das ist einfach, das liest sich einfach schön. Das ist einfach ein moderner Paragraph, wo einfach zeitgemäß drin steht, was ist wirklich wichtig, das Miteinander erfahren, auf die Welt vorbereiten, Respekt, Toleranz, solche Sachen. Das sind die Aufgaben von Schule. Das ist das, was zuerst kommt. Das ist ja auch das, was wir aus der Forschung wissen, dass es wichtig ist, ja.
Ich fand das spannend. Ihr sagt, eine Zumutung der Partizipation liegt darin, dass wir bereit sein müssen, Macht abzugeben. Zumutung ist gerade eins meiner Lieblingsworte geworden. Ich spreche an anderen Teilen von konstruktiver Zumutung, weil Schule ja grundsätzlich auch eine Form von Zumutung darstellt, weil es der einzige Ort erstmal ist, wo man sich nicht rausziehen kann, sondern weil man auch mit anderen Meinungen konfrontiert ist. Aber welche Form von Zumutung, Julia, du hast gerade genickt, meint ihr da konkret?
Also ich kann es vielleicht an einem konkreten Beispiel festmachen, weil ich versuche, partizipativ zu forschen. Das heißt, dass wir einen Jugendrat gegründet haben. Es klappt mal mehr, mal weniger gut. Und das heißt, dass Jugendliche bei uns Themen mitbestimmen dürfen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht mehr die komplette Deutungshoheit als Forscherin habe. Und als ein Beispiel, ich habe einen Antrag gestellt, den habe ich partizipativ gestellt. Es ging um die Auswirkungen von Krisen auf Kinder und Jugendliche. Und die Jugendlichen meinten, da musst du Social Media mit reinnehmen. Und ich so, ja, nee, ich forsche sonst nicht zu Social Media, ich will eigentlich gar nicht und so weiter. Ende vom Lied, natürlich habe ich das mit reingenommen, weil total klar war, dass sie gesagt haben, das ist der Weg, wie wir über globale Krisen überhaupt etwas erfahren. Und das heißt, dass ich natürlich da Zugeständnisse machen muss, in einen Einigungsprozess reingehen muss. Und das ist aber gleichzeitig was, eben das ist erstmal eine Zumutung, aber immer mit dem Blick darauf, dass es am Ende eigentlich ein höherer Gewinn ist. Und wenn wir es jetzt nochmal in der Schule betrachten, ein Punkt ist ja doch, dass viele auch nicht so furchtbar gerne in die Schule gehen. Und sagen wir mal, wir würden über die Partizipation es schaffen, dass man einfach den Schulalltag so auch mitgestalten kann, dass man wieder mehr Lust hat, in die Schule zu gehen. Es ist trotzdem immer noch, also keine Ahnung, in der Jugend hat man andere Sachen zu tun, als sich nur mit Schule zu beschäftigen. Aber das heißt, dass der Raum Schule als Sozialraum, ich sage es immer ganz plakativ, zurückerobert wird oder überhaupt erobert wird, das wäre ja eigentlich eine tolle Sache, sodass man den auch wirklich nutzt, nicht nur über, was lerne ich inhaltlich in Mathe, Geschichte, sonst was, sondern auch, wie tausche ich mich konstruktiv mit anderen aus. Und Felix hat es gerade schon angesprochen, zum Beispiel die Worte Toleranz, aber natürlich auch sowas wie Demokratie eigentlich zu lernen. Und im Endeffekt ist auch Demokratie eine Zumutung, weil es ist ein konstanter Handlungsprozess.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich habe da vor einiger Zeit einen sehr schönen Beitrag von Lars Weißbrot gelesen, der etwas provokant auch war, aber wo ich so dachte, ja, erstmal ist das eine Regierungsform und das, was wir so gelebte Demokratie nennen, bedeutet halt immer auch etwas aushalten zu müssen. Ich würde gern kurz nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast mit Social Media und wo die Nachrichten herkommen, denn ich lebe ja auch in diesem Graubereich oft. Du hattest gerade zum Beispiel von dem LinkedIn-Beitrag gesprochen, ne? Gleichzeitig auf Dinge aufmerksam machen zu wollen und dann erst später in die Differenzierung zu gehen, was den widersprüchlichen Effekt manchmal hat, dass Leute dann nur den Titel lesen oder eben nur das 30-sekündige Video, wo ich auf ein Buch aufmerksam mache, was dann nicht mehr gelesen wird und so. Und es gibt da unterschiedliche Perspektiven zu. Manche sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ja, wir müssen es lassen oder alle auf Mastodon gehen, da merkt es aber dann keiner und so weiter und so fort. Was wäre für dich so das Ideal in der Besprechung der psychischen Gesundheit? Brauchen wir einen Spiegelartikel, wo von Mental Health Pandemie die Rede ist und wo das sozusagen auch eindrücklich geschildert wird? Brauchen wir so ein Zwischending, also weiß ich nicht, ein FAZ-Interview, wie Julian es jetzt gegeben hat oder wie wir das jetzt hier auch machen? Was ist da ein guter Weg, dass gleichzeitig genug Leute zuhören, aber eben das Ganze auch differenziert betrachtet wird?
Also ich habe immer dann sofort das im Blick, so dass es so einen reißerischen Titel gibt, Clickbait, man muss draufklicken. Bin ich eigentlich kein Fan von, aber ich gebe zu, das hilft vielleicht, dass man überhaupt sich erstmal damit beschäftigt. Viel wichtiger ist dann, was in dem Artikel passiert. Und gerade auch, weil du das angesprochen hast mit, wir haben eine Pandemie, psychische Erkrankung, solche Geschichten. Das wird dann gern gemacht. Und was mir dann fehlt, ist, ja, was machen wir denn jetzt damit? Also ich würde mir da mehr konstruktiven Journalismus wünschen, dass es dann darum geht, eben einmal diese Fragen zu stellen, wo kommt es denn eigentlich her? Was passiert hier gerade und was können wir jetzt konkret als nächstes tun? Was sind überhaupt unsere Optionen? Und da über das Individuum immer hinauszugehen, also was kann ich individuell tun, was müssen wir gesellschaftlich tun? Also eigentlich einen konstruktiven Journalismus zu pflegen. Und das ist was, was ich jetzt durch die Bank eigentlich bei Medien nicht unbedingt sehe, sondern maximal so in Tendenzen, dass man das Problem zwar benennt, vielleicht auch noch ein, zwei Ursachen, aber dass es nicht dazu kommt, was sind denn jetzt die nächsten logischen Schritte? Und das ist natürlich dann, wenn wir jetzt so auch bei der Aufmerksamkeitsökonomie bleiben, ist das natürlich dann das, was ganz am Ende steht. Bis dahin schaffe ich es vielleicht gar nicht. Wenn man das noch in den Titel mit reinkriegen würde, keine Ahnung, zum Beispiel, haben wir wirklich eine Pandemie der psychischen Störungen? Das können wir tun, ich weiß es nicht. Aber das wäre, glaube ich, was, womit man dann auch eher wieder die Leute daran hält, dabei zu bleiben. Weil ich habe ja auch keine Lust, mich nur mit negativen Nachrichten zu beschäftigen, sondern dann fängt der Rückzug ins Private an, wenn ich nur schlechte Laune kriege, sobald ich irgendeinen Stream oder irgendeinen Fernsehkanal oder sonst was öffne.
So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz gecheckt. Schule in gesellschaftlichen Krisenzeiten heißt der Titel eures Buches, aber darunter steht Resilienz und Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern. Wir haben das gemacht in einem ganz kleinen Schritt gerade eben, Felix. Wir haben darüber gesprochen, dass eben die Dinge thematisiert werden. Wir haben gesagt, dass es dafür Raum geben muss. Wir haben überlegt, wie kann das strukturell sein, auch mit einer Veränderung der Schule. Vielleicht, Felix, noch zum Abschluss. Hast du auch mit Schulen zu tun, die vielleicht das als Konzept implementiert haben oder die sozusagen diese Räume, wie soll ich sagen, institutionell verankert haben? Oder ist das so individuell, dass man im Grunde genommen, wir hatten es gerade schon von dem Problem der Adaptibilität, also dass man sozusagen nicht jeden Lösungsansatz in die nächste Institution bringen kann, dass man das im Grunde genommen gar nicht verallgemeinern kann?
Bringen wir noch einen anderen Fachbegriff, die Deimplementierung. Also weil
Schöne Grüße an Benedikt Wisniewski hier an dieser Stelle.
die Schulen haben so viele Aufgaben. Also ich habe vorhin erst mit einer Schulleiterin gesprochen. Wir haben eigentlich gerade darüber gesprochen, wie wir eine akute Krisensituation in der Schule bearbeiten. Und wir sind aber in dem Gespräch gleichzeitig zu ganz vielen anderen Dingen gekommen, die auch gerade auf dem Tisch liegen. Also, und das ist ja so eine große Bandbreite. Und bei gleichzeitig bei einer anhaltenden Personalkrise, dass das Wort Konzept jetzt natürlich in der Schule nicht auf große Freude stößt. Und gleichzeitig sind viele Schulen auf dem Weg zu schauen, wo können wir mehr Resilienz zum Beispiel in Schule verankern, aber dann eben als Ersatz für andere Sachen zum Beispiel. Also die Zeit, die wir haben, anders zu nutzen. Oder eben wo an die Leistungsbewertung anders rangegangen wird. Ne? Das hatte ich ja schon als Beispiel erwähnt. Oder wenn es um Partizipation und Auseinandersetzung mit den Krisen geht, wo Schulen halt einen Bereich im Wochenverlauf freiräumen für selbstwirksames, partizipatives Miteinander Projekte aufs Gleis setzen. Also Stichwort Friday von Schule im Aufbruch und Margit Rasfeld. Also das gehört ja auch zur Demokratie dazu, dass wir den Raum dafür aufmachen, dass halt an verschiedensten Orten unterschiedliche Sachen ausprobiert werden. Dann wird sich darüber ausgetauscht. Eine Plattform, wo dann das auch honoriert wird, ist ja zum Beispiel auch der Deutsche Schulpreis. Und da passiert ja echt viel. Und da schließe ich an Julia an, dieses viele Gute probieren und Erfolge haben und tolle Sachen umsetzen, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Na, wir reden momentan in den Medien, reden wir sehr über das Sozial- und Gesundheitssystem kostet zu viel. Alle Menschen in diesem Land kriegen ein schlechtes Gewissen, weil jeder von uns irgendwie das Sozial- und Gesundheitssystem natürlich auch in Anspruch nimmt und sch zu schätzen weiß. Dann gibt es Befragungen dazu, da kommt dann raus, dass das Sozial- und Gesundheitssystem zu viel kostet. Und das ist aber die völlig falsche Diskussion, die da geführt wird. Also wir brauchen da tatsächlich mehr konstruktives Miteinander sprechen und honorieren von dem, was alles schon passiert. Also wo Leute sich auf den Weg gemacht haben, wo Schule Konzepte geschrieben und auch tatsächlich umgesetzt haben, das passiert alles. Nicht so in der Fläche. Wenn wir es in der Fläche wollen, dann brauchen wir eben auch eine systematische Verankerung jenseits von einzelnen Projekten, die nach 2 Jahren wieder eingestampft werden, weil die Regierung gewechselt hat zum Beispiel, ja.
Wenn ich jetzt 16 wäre, würde ich sagen, rede. Da ich aber nicht 16 bin, sage ich vielleicht etwas pathetisch als Ende, dass ich mit einer Folie oftmals ende in letzter Zeit, wo steht, es gibt nicht das Schulsystem, sondern wir sind alle das System. Ich glaube, das haben wir ja nochmal ganz schön herausgearbeitet, dass jeder seinen Teil auch dazu beitragen kann, dass es für die Kinder und Jugendlichen in diesen ja multiplen Krisenzeiten auch besser werden kann. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank Felix, vielen Dank Julia. Ich hoffe, wir sprechen bald mal wieder ein ganz wichtiges Thema. Schön, dass ihr dabei wart.